kriegt man nicht so ein bisschen Alkoholiker-Allüren? Also ist es nicht irgendwie, verträgt man auf einmal super viel, weil man den ganzen Tag irgendwie was trinkt oder weil man den ganzen Tag irgendwie was probieren muss oder weil man ja, beruflich irgendwie damit zu tun hat, weil die Leute es auch erwarten?
Genau, nee. Also 0, also es ist ja auch nicht so, wie gesagt, da trinke ich halt mal einen GT zwischen. Nicht nur mal.
Wie kommt die Traube in die Flasche? Wie verzweifelt man nicht vom Weinregal im Supermarkt? Und mit welchem Wein beeindrucke ich mein Tinder-Date beim nächsten Mal so richtig? Weinfluencer Anni und Juwelweine-Geschäftsführerin Juliane klirren schon mit den Gläsern. Denn in You Never Drink Alone wird nicht nur getrunken, sondern auch erklärt, was Auslese mit Abgang zu tun hat oder blumig von erdig unterscheidet. Und warum sich die deutsche Weinkultur nicht von der mediterranen Konkurrenz verstecken muss.
Cheers! Prost, ihr Lieben! Freunde des Weines! Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge YNDA, You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Ja, mein Name ist Ann-Kathrin Schmitz, ich bin 29 Jahre alt, bin eigentlich Social Media Marketing Beraterin und Expertin habe nebenbei eine ganz besondere Leidenschaft und das ist der Wein. Und zwar nicht nur unter der Prämisse, den abends irgendwie mit Freunden in feuchtfröhlicher Atmosphäre irgendwie zu genießen, sondern habe mich in den letzten Jahren auch ein bisschen intensiver mit der Kultur darum herum, mit der Produktion, aber auch mit allem drum und dran, was man über das Wein-Business wissen muss, beschäftigt. Und bin dadurch auf meine bezaubernde Podcast-Gesprächspartnerin Juliane Eller gestoßen, die Unternehmensnachfolgerin eines Weinguts ist in Rheinhessen. Und wir haben im Rahmen meines zweiten Podcasts Baby Gut Business schon mal uns näher kennenlernen dürfen, direkt so ein bisschen lieben gelernt, würde ich schon fast behaupten. Und somit ist so ein bisschen die Idee zu You Never Drink Alone entstanden. In der allerersten Pilotfolge heute sollt ihr uns beide erstmal ein bisschen besser kennenlernen, beziehungsweise vor allem Juliane, denn Juliane ist die Expertin, wenn es um Wein geht. Natürlich, sie ist Winzerin, sie hat ihr eigenes Weingut und sie macht da noch alles selber. Sie macht das mit der Hand sie hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, deutschen Wein als Kulturgut wieder salonfähig sexy zu machen. Und das macht sie auf eine sehr entspannte und coole Art und Weise. Sie hat auch noch neben ihrem eigenen Wein Juwelweine, den man aktuell sogar in der Deutschen Bahn, also ich will jetzt nicht Piccolo sagen, das ist schon, glaube ich, schon wieder die falsche Begrifflichkeit an der Stelle. Aber als Wein-Mini könnt ihr den sogar aktuell in der Deutschen Bahn mal probieren, falls ihr irgendwie unterwegs seid. Sie hat noch einen zweiten Wein, den sie mit Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheid macht, den Drei-Freunde-Wein. Und und top ist sie auch noch mit einem Winzer verheiratet. Aber das erfahrt ihr jetzt praktisch alles in der ersten Pilotfolge von You Never Drink Alone, von Juliane selber und noch viel, viel mehr. Ich wünsche euch super viel Spaß dabei. Es ist für uns natürlich auch so ein kleines Herzensprojekt und wir hoffen, dass ihr euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen könnt, euch einen Wein eingegossen habt und uns ein bisschen näher kennenlernen wollt. Ganz viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zu Juliane Ellers und Ann-Kathrin Schmitz neuem Love Project. Und das nennt sich You Never Drink Alone.
Unser feuchtfröhlicher Podcast, bei dem Bekannte später zu Freunden werden.
Du sagst immer später. Ich find's cool. Weil eigentlich sollt ihr jetzt auch sofort zu unseren Freunden werden. Also auf jeden Fall zu unseren auditiven Freunden, würde man sagen. Ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich, weil es ja die erste Folge ist, irgendwie sagen, wer du bist, wer ich bin, kann man irgendwo anders ja auch im Podcast-Universum echt zuhauf hören. Aber ich glaube, es ist ehrlich gesagt spannender, dich jetzt kurz mal so ein bisschen zu beleuchten, damit du einmal erklärst, was dich denn berechtigt, jetzt mit mir was, ne, ich bin ja eigentlich noch komplett unberechtigter.
Nein, wesentlich unberechtigter als du. Du hast es genau richtig gesagt. Aber ich sitze hier mit dir. Wir machen jetzt so ein Projekt. Ich kann es auch gar nicht glauben. Darauf müssen wir erstmal ein Stößchen.
Ja, wir haben schon ein paar Folgen aufgenommen. Wir machen die erste zum Schluss. Mhm. Und also wir haben auf jeden Fall locker eine Flasche Wein im Kopf. Aber hey, deswegen jetzt auch Real Talk.
Also wirklich Real Talk. Also wir sitzen hier, es ist unfassbar, dass dieses Projekt jetzt zustande gekommen ist, dass wir das mit zusammen machen, dass du das mit mir machst. You never drink alone, finde ich da eine absolut grandiose Headline.
Aber man muss sagen, du hast es ja ausgedacht, Juliane. Das kommt ja nicht von mir. Die Headline und auch die Subheadline hast du in einer WhatsApp-Gruppe random vorgeschlagen und wir alle so... Geil,
zack,
machen
das
wir.
Das ist es.
Ja, also großartig. On point. Ja. Willst du erzählen, wo wir uns kennengelernt haben?
Du darfst loslegen.
Okay.
Du machst das immer
also,
so.
Ich habe es heute schon ein, zweimal erzählt. Ich habe selber einen Podcast, der sich eher auch mit Social Media Marketing Themen, Gründung, Female Empowerment und all solchen Sachen beschäftigt. Und der lief ganz gut im letzten Jahr, weswegen ich mir dachte, hey, mache ich doch mal einen Live-Podcast. Also bringe ich sozusagen diese Experience von, ihr hört mir nur zum echten Leben auf eine Bühne, obwohl das eigentlich gar nicht so mein Ding ist, wenn ich ehrlich bin. Also hier läuft auch eine Kamera nebenbei, ich sitze trotzdem wie so ein Gollum.
Oh ja, gut, dass du das nochmal erwähnst.
Lass uns mal gerade hinsetzen. Haare aufgeschüttelt. Juliane hat ihre Haare aufgeschüttelt, original. Ich auch, natürlich aufgrund dessen dann direkt danach. Aber ich wollte diesen Live-Podcast halt super gerne machen in Hamburg, weil die Stadt mir mittlerweile sehr nahe ist. Und dann kam Corona. So, und ich will das gar nicht weiter ausführen, denn jeder hat jetzt genug über Corona gehört. So, das wollen wir hier gar nicht thematisieren, weil wir wollen ja Spaß und Freude haben. Und dann haben wir das halt eben digital gemacht. Und witzigerweise haben wir uns vorher auch noch nie gesehen. Und wenn wir ehrlich sind, sehen wir uns ja heute,
das erste
am heutigen
Mal
Tag, warte, wir schreiben
life.
Den 29.07.2020, das erste Mal so face to face. Es fühlt sich aber nicht so an, weil Juliane einen mega nice Instagram-Auftritt hat, den ich tagtäglich verfolge und in dem sie praktisch ihre Follower irgendwie so mitnimmt und natürlich dann auch mich in dem Fall, was sie eben so als ausgebildete Winzerin, ja, die gerade ein Familienunternehmen irgendwie übernimmt, so macht. Und darauf bin ich irgendwie aufmerksam geworden und dachte so, hey, das ist doch eine Geschichte und das ist doch was für den ersten Live-Podcast, der dann eben natürlich digital übertragen wurde, aber ich habe heute nochmal nachgeguckt, den schon 50.000 Leute sich angeschaut haben, den gibt es
so
eben
verrückt.
Auch im Bewegtbild, also das Sitzen, ich voll aufgeregt, der gar nicht kameraaffin eigentlich, deswegen finde ich ja auch Podcast
ich
so geil.
Ich sitze in meiner Speisekammer abends, wann haben wir den aufgenommen, 8 oder so?
Ja, aber das war auch schon 9
oder
vielleicht.
9? Deshalb, also absurd.
Ja. Ich weiß noch, wie wir auch so hin und her gerückt haben, bevor es irgendwie losging. Genau. Ich war so eine Stunde vorher da im Studio, es war alles aufgebaut, irgendwie von West Wing noch irgendwelche tollen Interior-Sachen da geliefert worden, extra dafür. Volle Überforderung schon an der Stelle. Und ich dachte so, okay, wow, ich kenne sie halt auch gar nicht, aber das wird schon. Also ich glaube, dass wir einen Vibe haben und da haben wir noch rumgerückt und so, Juliane, kannst du vielleicht ein bisschen mehr rechts sitzen, weil du hast irgendwie so ein Fenster im Hintergrund.
Genau.
Und so, ja, was soll ich eigentlich machen? So, hey, alles, ich stelle einfach Fragen, du beantwortest sie. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Erstmal auf dem Screen, aber das hat schon so gematcht irgendwie, dass wir uns dachten, ja, also immer in Kontakt geblieben und natürlich über unser Frauennetzwerk, sage ich jetzt mal ganz blöd gesprochen, uns dann gedacht haben, so, haben wir nicht mal eigentlich Bock auf so ein Fun-Project? So, was gar nicht.
Und jetzt sind wir hier.
Ja, was kein
cool.
nicht Geld einbringen soll, was nicht Sinn, also was relativ. Nee, sinnbefreit.
Nee. Das gar nicht. Aber halt einfach Fun-Project. So, hast du eigentlich schon gesagt.
Ja, ich habe halt auch schon de facto auch Lust gehabt, so einen Laber-Podcast mal zu machen. Weil ich immer gesagt habe, ich höre sowas eigentlich selber nicht. Finde das irgendwie random. Aber jetzt.
Also, unser Hauptbindeglied ist eigentlich das, was es so schön macht.
Warte mal. Mach uns nochmal. Es ist der Wein, Leute. Guess what?
Wein. Genau.
Das war eine Überraschung.
Ja.
Warte, mal kurz trinken.
Schlückchen. Das ist ja, was noch on top kommt, dass es menschlich bei uns so gematcht hat. Und dann du als Wahnsinns-Weinliebhaber und ich noch Winzerin, dann legen wir nochmal los mit dem Project.
Wo ich mir jetzt denke, so, was wäre auch eine Subheadline gewesen? Liebhaberin trifft auf. Expertin oder so. Nee. Weil hier bin ich ja nun gar nicht die Expertin.
Ja, doch, du weißt genau, was dir schmeckt. Und du weißt auch, was dir nicht schmeckt. Und das können die wenigsten. Ganz wenig Leute können genau sagen, was schmeckt mir daran und was schmeckt mir nicht daran. Und das ist ja das Hauptding, worum es sich auch dreht. Fertig.
Die Demokratisierung des Weinbusiness auch so ein bisschen an der Stelle, ja. Um nochmal einen klugen Satz einzuwerfen an der Stelle. Aber okay, warte mal, bevor wir jetzt irgendwie noch tiefer reingehen, wie gesagt, also erzähl mal ein bisschen was über dich, Juliane. Wie alt bist du und was hast du bis jetzt gemacht? Und du bist ja auch so ein bisschen immer in den Medien präsent als die, die jetzt so ein Familienbusiness übernimmt. So, ja. Wie kam es dazu und genau, wie wird man denn Winzerin?
Also Ausbildung, Studium. Ich bin 30 Jahre alt und ich bin Winzerin.
Ah, du bist schon 30?
Ja, gerade geworden.
Was? Wann?
Ja, okay, gerade Ende März. Aber dann mit Corona und so nicht groß feiern. Feiern wir quasi
großen
Sause.
Habe ich nicht mitbekommen.
Feiern wir dann quasi jeden Tag ein bisschen.
Das ich werde dieses Jahr 30. Ja, wie war's?
Na, es hat sich nichts verändert. Also jetzt fühle ich mich echt so, boah, krass, du hast schon die 30 geknackt. Aber jetzt gucke ich auch so ein bisschen so reflektieren und gucke so zurück. Und ich habe tatsächlich mit 23 das Familienbusiness so übernommen. Ich bin mit 23 ins Berufsleben eingestiegen nach Abi und Studium. Und da denkst du dir, boah, krass, das ist jetzt schon 7 Jahre her. Wie unfassbar raspet die Zeit. Also deshalb ist nochmal so ein Marker, wo du denkst, oh mein Gott, wo ist die Zeit geblieben?
Ja, und ich glaube, alle denken sich gerade so vielleicht auch, was habe ich da eigentlich mit 23 gemacht? Mhm. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich da nicht noch im Club gearbeitet habe, an der Theke, so im Studium. Also auf jeden Fall habe ich noch studiert und auf jeden Fall habe ich, glaube ich, im Club an der Theke im Bootshaus in Köln gearbeitet. Ja, ganz, ganz gestört. Ja. Okay, aber... Und dann? Also genau, bist du dazu mit 23?
Genau, Familienbetrieb, also ein Weingut meiner Eltern, die haben alles aufgebaut. Und ich habe dann immer gesagt, ach, das ist mir irgendwie alles zu viel Arbeit, so 24-7. Und ach, ich will doch irgendwie was Geregeltes. Und du bist von der Natur abhängig. Du hast irgendwie keinen Sommerurlaub, weil da ist die Hochphase draußen. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, Arbeit. Nee, also ich will auf jeden Fall was Geregeltes, so ein 9-to-5-Job und die Welt ist in Ordnung. Und dann kam tatsächlich so ein Knackpunkt, so ein Wendepunkt, wo ich ein Praktikum bei einem der Top-Winzer gemacht habe. Die haben mir eine komplett andere Welt des Weinbaus gezeigt, eine komplett andere Welt des Berufs Winzer oder Winzerin. Und dann habe ich gedacht, ey, wie bescheuert wäre ich mit so einer unfassbaren Basis, die ich zu Hause hatte, die ich damals überhaupt nicht irgendwie schätzen konnte. Warum mache ich das nicht weiter? Und dann habe ich mich mal an den Eltern an den Tisch gesetzt und gesagt, hier, ich habe eine komplett andere Vision von dem, was ihr macht, was überhaupt nicht heißt, dass das irgendwie schlecht war. Um Gottes Willen, im Gegenteil. Wie gesagt, Wahnsinnsbasis. Und auch jetzt heute noch wäre nicht wegzudenken, wenn meine Eltern oder gesamte Familie nicht hinter mir stehen würde. Und dann haben meine Eltern tatsächlich gesagt, ja, können wir so machen. Und du sagst ja immer viel. Ob das dann am Ende des Tages auch so umgesetzt wird, ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich studiere das. Ich hier Weinbau und Önologie. Kann man studieren, Bachelorstudiengang. Önologie ist die Kellerwirtschaft.
Wie heißt das?
Weinbau und Önologie.
Önologie.
Ja, ist die Kellerwirtschaft. Fragt mich auch, wie jeder bietet, kann man studieren und was heißt
das? Das habe ich noch nie gehört. Ja,
ganz, ganz viele fragen mich das.
Önologie.
Genau. Crazy.
Muss man mal googeln. Krass. Und hast du Geschwister?
Genau, ich habe noch eine ältere Schwester.
Und warum hat die das nicht gemacht?
Sie hat auch genau dasselbe, was ich eben auch erzählt habe. Und sie hat eine andere Richtung eingeschlagen. Und das Witzige ist aber, sie ist jetzt wieder back to the business zur kleinen Schwester, die managt unseren ganzen Exportmarkt. Also es ist wirklich Family Business durch und durch. Und das war auch so, ja, wo sie spaßeshalber heute noch sagt, ja klar, arbeite ich für meine kleine Schwester. Das ist immer so witzig. Und wie gesagt, Oma ist dabei, Mama, Papa und ohne die wird es nicht gehen. Und dann habe ich aber meine Marke Juwelweine, Kombination aus meinem Vor- und Nachnamen, Juliane Ella Weine, echt von null gegründet und habe angefangen, Handlese Flaschenweine zu produzieren, was komplett anderes, wie gesagt, als das, was meine Eltern gemacht haben. Und habe einfach 2 Tage nach Zeugnisübergabe gesagt, so, wir legen da mal los. Und ja, meine Eltern haben gesagt, ja, mach mal. nur Geld gekostet, Haufen schlaflose Nächte, ohne zu wissen, ich hatte keine Erfahrung, nichts. Ich habe einfach so nach dem Studium und junge Leute und tausend Sachen irgendwie im Kopf, machen wir einfach mal. Und dann wurde ich ganz, ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass wir hier in der Weinbranche sind und dass die Ernte einmal im Jahr ist und dass du einmal im Jahr die Chance hast, was auf Flaschen zu füllen. Und wenn du das verpatzt, dann zehrst du davon noch Jahre später. Das ist deine Existenz. Und dann musste ich auch direkt lernen, runterzufahren und wirklich auch Zeit mitzubringen, Geduld mitzubringen, was, glaube ich, gar nicht so schlecht war. Ja, das bin ich. Fertig.
Gefolgt, geflasht gerade. Einfach nochmal komplett zugehört. So, obwohl ich die Geschichte grob kannte, ist das halt schon auch. Also, du bist halt eine Macherin, ne, am Ende des Tages.
Ja, jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitze ich mit dir hier in Hamburg. Also, wo hat das hingeführt? Das ist ja total verrückt auch für
das
mich.
Das Ding ist, wir sind eigentlich, wenn. Also ich bin ja eigentlich originally based in Köln, ja. So, und wir sind da gar nicht so weit auseinander. Also nee, Hessen ist ja, wir sind früher zum Feiern nach Frankfurt gefahren, zum Club von Finn Feth, blöd gesagt.
Genau.
Morgens hin, abends zurück, so, ne? Also das ist gar nicht mal weit, das müssen wir eigentlich öfter machen.
Ja.
Aber machen wir auch demnächst. Ihr wisst es noch nicht, aber wir nehmen auf jeden Fall bei Julian auch mein guter Rat auf. Nee, also ich glaube, wir müssen vielleicht noch einmal so ein bisschen erklären, was denn die Hörer in diesem Podcast erwartet.
Ja.
Ne? Und worum es grob gehen wird, willst du es sagen? Sollen wir es zusammen sagen? Willst du anfangen? Uncut.
Also es geht grundsätzlich um das Thema Wein und um das Thema Genuss und um das Thema junge Leute ganz unbeschwert an das absolut wahnsinnig geile Kulturgut Wein ranzuführen.
Ja, ich habe am Ende, ich sehe da halt eine Zielgruppe, die sich das vielleicht potenziell anhören würde, weil ich persönlich sehr gerne Wein trinke und die Leute glauben oder denken, es ist halt so ein Satz, den ich irgendwie, weiß ich, blöd gesagt, in Interviews sage oder irgendwie in meinem Podcast sage oder auf Instagram propagiere. Ich sage immer, ich trinke halt nur 3 Getränke am Tag. Aber es stimmt. Also es ist kein Witz. Ich trinke nur 3 verschiedene Sachen. Und es ist Kaffee, schwarz, Filterkaffee mit Vorliebe. nicht der komische aus der Maschine. Hashtag Ernährungskompass, wenn ihr das noch nicht kennt. Es ist sogar gesund, wenn man davon 8 Tassen trinkt. Das kann man nämlich machen. dann trinke ich Sprudelwasser. Also wichtig, auch mit Kohlensäure. Und Wein. Ja. Ich trinke keine Limo, ich trinke keine Bionade oder irgendwelche komischen Zwischengetränke. Ich weiß nicht, was da so Hybridgetränke, was es da so gibt. Ich trinke diese 3 Sachen und irgendwie.
Als ich das zum ersten Mal gehört habe, wusste ich, die Frau ist mir sympathisch. Nee, also es ist echt.
Don't try this at home. Also es ist vielleicht auch nicht so ein gesunder Lebensstil. Ne? Das muss man vielleicht sagen.
Aber ist es ähnlich, nur bei mir kommt noch der GT drauf, der Gin Tonic und das war es dann aber auch.
Der GT! Ja.
Auch da, weniger ist mehr. Also auch da, warum braucht man den ganzen Schick?
Mein Freund und ich haben Insight und wir sagen immer GTO.
Wir sagen immer der GT. Am kleinen Freitag auch gerne. Donnerstagabend ist GT-Tag.
Oh, ich lieb's. Aber weißt du, was mir als Frage schon vor lange auf der Seele brennt?
Schieß los.
Also kriegt man nicht so ein bisschen, als Winzerin, ne? Kriegt man nicht so ein bisschen Alkoholikerallüren? Also ist es nicht irgendwie, verträgt man auf einmal super viel, weil man den ganzen Tag irgendwie was trinkt oder weil man den ganzen Tag irgendwie was probieren muss oder weil man beruflich irgendwie damit zu tun hat? Weil die Leute es auch erwarten?
Genau, nee. Also 0, also es ist ja auch nicht so, wie gesagt, da trinke ich halt mal einen GT zwischendurch. Nicht nur mal. Nein, also das Ding
Frühstück.
Ist, genau. Das Ding ist wirklich, du probierst ja auch nicht, also es gibt bestimmte Phasen immer, also mein Beruf teilt sich quasi in so einem Jahreszyklus auf und jetzt im September geht die heißeste Phase los, auf das wir ein Jahr hinarbeiten, die Ernte und dann vergärt der Most zum Wein, das heißt Zucker wandelt sich zu Alkohol und dann sind wir so im November, Dezember, wo du dann anfängst zu probieren. Das mache ich dann bis Januar, Februar, März, April. Das ist wirklich so dieses ganz krasse Probieren, aber wir spucken ja auch. Also ich trinke das ja nicht. Also
okay,
also ich nimm's
warte mal.
Was aus.
Bitte plakativ erklären, wie das geht.
Das Spucken oder ja. Das Trinken?
Ja, also ja, das Spucken vor allem, genau, und dann also, auch gerne das Trinken.
Genau, wir küvettieren und haben dann so, sieht aus wie eine kleine Blumenvase nebendran stehen und probieren dann die verschiedenen Tanks, die verschiedenen Fässer und spucken die dann immer einfach nebenbei aus, weil sonst könntest du das ja auch gar nicht machen. Also wir trinken das ja nicht alles. Also dieser Mythos, den kann ich direkt mal hier rausnehmen, weil das ist nicht so. Und du trinkst ja auch, es gibt auch Wochen, wo ich einfach mal gar nichts trinke. Also die gibt es tatsächlich auch. Aber am Ende
bei mir des Tages nicht.
Ist das ja, und das ist auch immer so das, was mir super wichtig ist, das ist ja ein Genussding, ist ein Kulturgut. Wir trinken das zum guten Essen oder jetzt einfach irgendwie, um einen guten Moment zu haben. Du trinkst einfach ein Gläschen, aber das ist ja nicht so die dritte Flasche Rinne in den Kopf und es wird geballert und das war's, sondern du schmeckst ja was, du sensibilisierst deine Sinne und ich glaube, das ist auch eher das, was man auch meiner Generation oder der jüngeren Generation irgendwie auch definitiv nahe bringen muss, dass es eben 0,0 um irgendwie Alkoholkonsum geht, sondern Wein, es ist ein Handwerk, es ist naturnah, ein Qualitätsprodukt und du genießt es und hast zu einem guten Essen einen Schluck guten Wein und das ist es.
Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also ich habe jetzt schon ein bisschen mit dir auch gequatscht und so und habe das Gefühl, dass schon auch dir persönlich sehr wichtig ist, dass das ökologisch korrekt ist und dass auch im Weinbusiness, blöd gesagt, eine gewisse Form der Nachhaltigkeit herrscht.
Total.
Ne? Also was bedeutet das, wenn ihr jetzt auf eurem Weingut ökologisch korrekt Wein anbaut oder vor allem irgendwie, weiß ich nicht,
Also man muss vom Grundsatz einfach verstehen, dass die Natur den Takt angibt. Die Natur ist unsere Existenzgrundlage und du musst mit der Natur im Einklang arbeiten und das langfristig. Also alles andere, das ist es auch. Man muss das gar nicht so weit irgendwie ausführen. Das ist es. Du musst am Ende des Tages mit der Natur im Einklang arbeiten und dann bringt dir auch der Rebstock, das hört sich so doof oder so romantisch an, aber der Rebstock zeigt dir dann schon, was er für Qualitäten bringt, wie du mit ihm umgehst. Das kriegst du am Ende des Tages gespiegelt und das haben wir auch in der Flasche am Ende des Tages.
Ja.
Fertig. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
Aber wie war denn das für dich, wenn du sagst, okay, du hast das Familienbusiness irgendwie auch Anfang 20 übernommen? Wer hat dich denn dann, also jeder kennt das ja, der vom Studium kommt, so man hat eigentlich das Gefühl, man weiß viel, also man kennt die Theorie, ja. Aber man hat halt wenig Praxis. Also hat dein Dad dich dann irgendwie angelernt?
Also eigentlich gar nicht so, weil er das ja so komplett anders gemacht hat. Das heißt, ich habe mir ganz viel auch selbst beigebracht und hatte auch ein Umfeld oder habe ein Umfeld, ganz enge Leute, die mir ganz, ganz viel auch in dem Business irgendwie gezeigt haben. Und da gab es auch nie irgendwie einen Konkurrenzgedanke, sondern die haben immer gesagt, du, ich habe die Erfahrung schon gemacht, du musst sie nicht nochmal machen, mach's doch so und so. Und das war auch ganz, ganz viel wert, dass wir so ein ganz inner Circle, 3-4 Leute waren, wo man wirklich das Ganze miteinander gemacht hat und auch miteinander gewachsen ist. Und nichtsdestotrotz, also es ist trotzdem am Ende des Tages so, du musst es ausprobieren, du musst es machen, ich muss meine Weinberge kennenlernen, ich muss wissen, wie dieser ganze Zyklus funktioniert und das dauert und du musst es machen. Und das kann dir kein Mensch, weil wenn jetzt mein Winzerkollege aus dem Nachbarort, der hat komplett andere Gegebenheiten als ich, also du kannst gar nichts irgendwie genauso adaptieren oder kopieren, sondern du musst für dich am Ende des Tages, du musst ganz, ganz viele Entscheidungen treffen. Ich bin so ein Bauchgefühl-Mensch, was glaube ich eigentlich ganz gut ist. Weil wenn ich jetzt so zurückblicke, ich habe auch so viele Entscheidungen einfach getroffen, ohne drüber nachzudenken. Die waren gut, die waren richtig. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ach krass, das hättest du doch aber auch so und so und so machen können. Aber ich wusste von Anfang an genau, wo ich hin will. Das ist mein Ziel. Ich habe einen Geschmack im Kopf gehabt, das will ich irgendwie haben. Dann habe ich ganz, ganz viel rumprobiert und ausprobiert und einfach gemacht.
Ja, krass.
Ja.
One in a million auch so ein bisschen, ne, am Ende. Okay, aber wie, also ich meine, es ist schon viel Verantwortung auch am Ende, ne?
Ja,
also
total.
Du übernimmst ja jetzt gerade, ich weiß es noch aus unserer Podcast-Aufnahme, ja. Dass dein Vater oder ne, der will sich ja auch größtenteils komplett zurückziehen, ne?
Ja,
in also den nächsten Jahren.
Das geht quasi gar nicht. Also das ist, Papa wird jetzt 60, ich habe den Betrieb übernommen, aber trotzdem, der hält mir den kompletten Rücken frei, auch im Außenbetrieb. Auch, also meine Eltern, die werden noch, das ist auch so deren Leben, die werden niemals sagen, so, jetzt bin ich in der Rente, jetzt kannst du machen, was du willst. Also ganz klar, wie gesagt, die Oma ist 84, die kocht noch für alle Mann, für unser Team. mittags zu Mittag. Also das ist wirklich Fakt, das ist Family und die werden das noch so lang machen, wie sie Spaß dran haben und wie sie können. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Also anders wird es auch echt schwer werden. Ja.
Also das ist halt super cool.
Ja.
Jetzt, ich weiß, dass auch, das weiß ich noch aus unserer Querverweis Baby Gut Business Aufnahme, dass das Weinbusiness, wie viele andere Geschäftsmodelle, ein eher männerdominiertes Feld sind. So. Und du hast mir damals erzählt, dass, es ist jetzt so ein bisschen metaphorisch gesprochen, aber dass so die, ja, die alten Winzer, die Alteingesessenen so ein bisschen über den Zaun geluschert haben und dann auch geguckt haben, so, was macht die denn da jetzt, diese Anfang 20-Jährige auf dem Weinfeld, so, dass eine Frau sich, ist jetzt sehr blöd gesprochen und sehr altertümlich provokant natürlich auch formuliert, sich da die Hände schmutzig macht und irgendwie als Frau so dieses Business von ihrem Dad übernimmt. Ist es irgendwie mal, also ist es ein Ding bei dir? Also ist das was, was du gespürt hast? Und wenn ja, gäbe es irgendwie vielleicht auch so unangenehme Situationen mal?
Also es war schon so, dass auch damals schon immer so auch die Kollegen zu meinem Papa damals gesagt haben, ja gut, jetzt hat er ja nur zwei Töchter, ist ja voll schade, der Betrieb geht ja gar nicht weiter.
Boah, ich wusste, ich habe mir fast gedacht, dass jetzt sowas kommt. Ne?
Das war echt so damals. Und jetzt sagen wir, ja Leute, können jetzt so warm anziehen. Aber das war halt wirklich so, weil die Jungs, die sind auf dem Traktor aufgewachsen, die konnten hier maschinenaffin und so. Und keiner von uns, die Ella-Mädels, hat keinen von uns auf dem Traktor gesessen, von morgens bis abends mit 14. Wir haben halt den feiern gegangen und hat ein ganz normales Leben, was ja überhaupt nichts zu bedeuten hat. Und das war schon so, wo wir echt gedacht haben, ernsthaft jetzt? Und auch im Nachhinein ist es schon so. Ich meine, ich bin mit 23 eingestiegen, junges Mädel, keine Ahnung von irgendwas und ich musste mich schon ganz schön beweisen. Aber ich war von Anfang an, ich glaube, schon eher selbstbewusst. Ich wusste genau, was wir machen. Ich hatte ja das alles im Kopf. Ich habe schon teilweise was umgesetzt. Ich hatte schon teilweise direkt mit dem ersten und zweiten Jahrgang irgendwie Wahnsinnsauszeichnungen. Da konnten die Leute gar nicht mehr so viel sagen, von wegen, also da gab es gar nichts mehr, ja guck dir doch an, was er gemacht hat, was und jetzt? Und das war dann immer so, da ich habe ganz schnell oder wir ganz schnell so den Wind aus den Flügeln genommen von solchen Sachen, von wegen, ja ach Gott, ist ja ein Mädel und hier und da. Mit den Sachen, die ich halt gemacht habe, ich habe einfach Taten sprechen lassen und deshalb war das im Endeffekt relativ früh, relativ klar, oh ja, die gehen schon ihren Weg, ja.
Geil. Jetzt haben wir ja unter anderem auch geplant, ne, wir haben das am Anfang vergessen, vielleicht ein bisschen auszuführen, was so sind so die Erwartungshaltungen. Ja, mach nochmal voll. Komm. Ich sehe schon, Juliane greift schon wieder zum Wein. Ihr werdet das vielleicht öfter hören in diesem Podcast.
Sagen. Ja, ich wollte sagen.
Das, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Das passiert mir auch nicht so häufig. Dass wir natürlich irgendwie der Sache oder jeder Folge auch so eine thematische Überschrift geben. Hier sollt ihr uns einfach so ein bisschen kennenlernen. Warum, wieso, weshalb. Es gibt eine Folge, die ist auch ziemlich grandios geworden. Wir haben sie gerade erst aufgenommen. Oh mein Gott, und sie ist wirklich cool. Da geht es so ein bisschen darum, warum machen irgendwie Prominente ihren Wein? Oder warum Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, formulieren wir das mal so ein bisschen blumig. Es ist auch ein Trend sozusagen.
Also einfach auch Leute, die kein Weingut im Hintergrund haben, die kein Weinbusiness irgendwie, die kommen nicht vom Fach und machen trotzdem ihren eigenen Wein. Wo kommen die hin? Wo stehen die Weine? Was wollen die damit vermitteln? Und das ist so spannend und das ist so cool zu sehen, was da passiert und was da auch für ein Wandel stattgefunden hat.
Es ist ein Lifestyle-Produkt geworden.
Voll.
Und das ist ein bisschen verrückt, weil also so im klassischen Online-Marketing nennt man halt in dem Zuge, wenn es gerade um diese Spirituosenbranche geht, jetzt halt so ein Best Practice und das ist Jägermeister. Und die haben es halt geschafft von so einem Altherren-Getränk, was dann irgendwie so Spelunken-Kneipe Shot-mäßig irgendwie ausgeschenkt wird, auf die größten Festivals der Erde zu kommen und irgendwie auch diesen internationalen Sprung in die USA und so weiter. Ja. Und das ist schon irgendwie so ein Vorbild. Und ich habe auch mal den Marketingleiter auf so einer OMR sprechen hören. Aber du hast das ja auch verdammt geschickt gemacht, ne? Also ich lass mal so vielleicht gerade so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Also wer Juliane nicht kennt, der ist vielleicht am besten aufgehoben, kurz in die Shownotes zu gucken und ihren Instagram-Account vielleicht mal zu abonnieren, weil also sie macht es schon auf eine Wein-nerdy Art und Weise, trotzdem sauästhetisch. Wann hast du dir denn irgendwann, also bist du morgens aufgewacht und hast gedacht so, Instagram könnte auch mein Marketing-Channel, Self-Branding-Channel Number One werden.
Das werde ich wirklich so oft gefragt. Erstens so das Thema Self-Branding hast du hier, ja. Wusstest du sofort. Ja, und dann auch. Instagram hast du gedacht.
Ich habe es halt einfach gemacht.
Genau. Und genau das ist es. Ich hatte nie irgendwie einen Plan. Ich hatte keinen Businessplan. Ich habe nie gesagt, ja, Self-Branding machen wir so, Instagram machen wir so. Ich bin halt einfach so, wie ich bin. Und ich habe von ganz vielen, wurde ich immer gefragt, ey Jule, nehme ich doch mal mit. Das ist schön und gut, du in deiner kleinen Bubble in A-Town, aber ihr Freunde in Hamburg, München und Berlin, ich check gar nicht, was du da machst. Nehme ich doch mal ein bisschen mit. Was heißt denn, was ist denn, wie sieht denn so ein Alltag von einer Winzerin aus? Und dann habe ich das angefangen und habe das dann in einer krassen Nerdy-Situation gemacht, wo dann wieder kam, ja, ich verstehe ja keinen Ton. Schön und gut, dass du das jetzt probierst, aber kannst du es bitte so erklären?
Also man muss halt sagen, Juliane macht dann auch so Q&As, wo man dann halt Fragen einreichen kann, wo man sagt so, was bedeutet denn schön machen oder verschönen oder was ist denn Cuvée oder lalala. Also diese ganzen Fachbegriffe dröselst du ja regelmäßig irgendwie auch so auf und du hast halt gefühlt intuitiv total verstanden, wie das geht, aber vielleicht liegt da auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass du es halt einfach gemacht hast, ne? Ohne Scheu vor der Sache an sich, einfach jetzt blöd gesagt, einfach mal Content rausgerotzt hast.
Und genau so ist es. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie das so als Zwang sehe und ich muss jetzt hier Content produzieren und. Am Ende des Tages bin ich Winzerin. Fertig. Und natürlich versuche ich immer, weil das so ein großes Interesse da ist. Die Leute kommen zu uns, ich sage ja immer liebevoll A-Town City, unser 3000
A-Town City! Can't wait to see it!
Und es ist so schön zu sehen, weil immer mehr Leute, die kommen, also bei uns gibt es auch nicht so wirklich viel drumherum. Die Leute kommen gezielt zu uns aus Weingut, weil einfach dieses Interesse da ist. Dieses Interesse an dem deutschen Wein, wie wird Wein gemacht und auch so an der persönlichen Geschichte, wie habe ich das jetzt gemacht und. Und die Leute probieren ein Glas Wein, man schenkt es ein, man haben Lächeln auf dem Gesicht und alle sind irgendwie happy. Das ist ja auch so ein positives Produkt. Und dann ging das irgendwie
also
los.
Also für mich ist es sowieso immer ein positives Produkt.
Ja, nee, es ist wirklich so. Das ist ja immer was Schönes. Du sitzt mit Leuten zusammen, du isst was Gutes, du hast einen guten Abend. Wir sitzen jetzt hier für ein super gutes Gespräch und trinken ein Glas Wein. Ist doch voll schön, du brauchst doch gar nicht mehr.
Und es ist so. Also was ihr alle nicht wisst, ist, dass Juliane heute auch schon ein Cover-Shooting hatte mit dem Emotion-Magazin und in Hermes und Dior gekleidet in einem Feld posiert hat. Und ich habe schon so ein paar Shots gesehen. Also nur gar nicht blöd gemeint und gar nicht irgendwie posermäßig gemeint, aber hey, also man kann es halt auch irgendwie als Winzerin, so als Unternehmerin, wenn man es jetzt nicht total doof anstellt, sage ich mal, oder halt die richtigen Schalter auch so ein bisschen drückt und Social Media vor allem für sich nutzt, dann kann man es auf dem Cover von irgendeiner krassen Business-Zeitschrift. Ich sehe dich schon bei Business Punk demnächst, was immer so mein Goal war. Und ich dachte immer, ja, nein, alles gut. Aber so, weißt du, was ich meine? Das ist halt schon halt,
genau, total verrückt. Also oder? Am Ende des Tages, wie gesagt, stehe ich, wie gesagt, ich packe mir dann immer so die Tage komplett voll und mache dann sowas, breche komplett aus dieser Welt aus so meinem Alltag. Ich habe ja auch nicht wirklich einen Alltag, also als Winzer oder Winzerin hast du keinen Alltag. Und dann auch solche Sachen, jetzt wo du das sagst.
Nee, aber gut, dass du es das jetzt gerade sagst. Für dich ist das natürlich crazy, in Hamburg zu sein und dann so ein Covershooting zu machen und so. Wäre, glaube ich, für die meisten, die jetzt zuhören, irgendwie crazy. Ja. Ist für mich auch crazy. Ja. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja. Aber was machst du denn jetzt, wenn du in 2 Wochen wieder zu Hause bist oder in einer Woche, wie sieht denn so ein Tag aus? Also so ein random Tag aus deinem Leben. Ja. Wenn du morgens aufstehst, machst du den Kaffee und dann? Was passiert dann?
Also wir haben gar keinen Alltag, weil wir sind ja auch so saisonal abhängig von der Vegetation draußen im Weinberg. Das bestimmt einfach auch unseren Alltag. Und ich fahre dann immer erstmal aufs Weingut. Wir haben mittlerweile ein Team aufgebaut, fast nur Ladies. Und es ist
wie viele?
Wir sind jetzt 5. Und von 30 bis hoch Mitte 50 bis 60. Und das ist einfach geil. So schön. Und das haben wir machen zum Beispiel auch jeden Mittwoch haben wir jetzt Teamsport von 8 bis 9. Da machen auch alle mit. Da haben wir einen Personal Trainer bei uns im Weingut. Ist immer Outdoor. Der bringt dann alles mit. Und das ist einfach so schön, weil es in sich, es macht so Bock. Und wo auch jeder sagt, Alter, Jule, willst du mich verarschen? Wie, ihr macht jetzt Personal Sport hier, die Juwel.
Ich sehe die Old White Man am Zaun stehen, auf euer Weingut rüber gucken. Und da sind so 5 super sporty Ladies in so Leggings und machen halt mit ihrem Personal Trainer Sport.
Das ist so cool. Und das machen die auch so als Team-Ding und machen das wirklich jeden Mittwoch von 8 bis 9. Mein Papa hat sich am Anfang an den Kopf gegriffen und hat gesagt, um 8 Uhr, wir stehen schon seit 5 im Wingert und so. Und jetzt natürlich ist Ernte, das ist so die Hauptzeit und da läuft auch mein Tag komplett anders ab als so das Jahr über. Da bin ich wirklich, ab September geht es jetzt los, bis Mitte Oktober 24/7 von morgens 5 bis abends um 11, 12. Also das ist wirklich eine unfassbar anstrengende Zeit, wo wir die Trauben ernten. Das ist ja auch alles mit Hand geerntet bei uns. Das heißt, ein deutlich höherer Aufwand. Dann die ganze Verarbeitung. Ich bin die, die am Ende des Tages ans Licht ausmacht, den ganzen Wein im Moste verarbeitet und die Zeit gilt halt so die Wochen. Und da bin ich halt auch nicht erreichbar. Also da bin ich weder für ein Covershooting zu haben, noch für einen Podcast, noch für irgendwelche Leute ansprechbar, weil das ist das Ding, worum es geht. Und daran, wenn ich da einen Fehler machen würde oder das vernachlässigen würde, das, wie gesagt,
läuft mir noch Jahre tot.
Hinterher. Mm. Ich habe nur diesen einen Schuss, das klingt so doof, aber einmal im Jahr die Zeit. Und das haben auch ganz, ganz viele gar nicht auf dem Schirm. Und dann sieht ansonsten mein Alltag aus. Wir haben eine Teambesprechung, Ladies im Büro, im Lager, Logistics, alles bei uns im Familienweingut. Und dann ist es komplett durchgewurschtelt. Ich habe Telefonkonferenzen, ich packe auch in Pakete im Lager. Wir treffen uns alle um 12 bis 1 zur Mittagspause zum Mittagessen. Das ist mir auch super wichtig, da sind wir alle wieder zusammen, wo man sich auch von allen Bereichen, vom Außenbetrieb, vom Keller und vom Büro irgendwie austauschen kann, was so passiert ist. Und unsere Tage sind auch lang, also auch selbst unser Büro ist von 8 bis 6 Uhr besetzt, was auch lange Tage sind. Samstag ist dann Verkauf, da haben wir Weinproben, da ist offen, also die ganze Woche über, aber Samstag dann nochmal gesetzte Weinproben oft. Ach, es ist von bis dann natürlich auch Personalführung, Teambuilding, Verkauf, ich tingle durch die ganze Welt. Also ganz, ganz viele, ich habe keinen Alltag, ich kann den gar nicht so beschreiben.
Finde ich super krass. Also man stellt sich das halt irgendwie, man kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Deswegen ist es halt so spannend. Ja, also alle, die Wein lieben und die mal so
ein Keller, genau. Das ist so viele Bereiche. Das ist total verrückt.
Ja. Also ich hoffe, dass jeder, der zuhört, schon mal eine Weinprobe gemacht hat und im Weinkeller war. Denn es ist hammer nice. Also ich war schon in sehr, sehr vielen Weinkellern.
Ja, und da appellieren egal, die auch immer, kommt irgendwie zu uns, also nicht nur zu uns persönlich, geht auf die Weingüter, guckt euch das an, schaut euch an, wie das gemacht wird, was dahinter steckt. Und also, wenn man mal die Chance bekommt, auf jeden Fall machen.
Voll. Wenn man dich jetzt googelt, dann kommt man nicht vorbei an der Tatsache, dass du auf jeden Fall einen sehr, sehr smarten Move gebracht hast. Und es ist mit zwei sehr bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, nenne ich sie jetzt mal, gemeinsam einen Wein gemacht hast, den Drei-Freunde-Wein.
Ja. Yeah.
Und am Ende, glaube ich, interessiert es schon, also ich würde es schon gern kurz mal anreißen, wie es dazu kam. Also jetzt so als Winzerin aus A-Town City, den Sprung nach dahin zu Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheid. So wie, wie geht das?
Ja,
so.
Auch das jetzt, auch rückblickend, das läuft jetzt wirklich schon über Jahre.
Ich vergesse das halt immer, dass das eigentlich das auch noch stattfindet. Weil du selber so präsent bist mittlerweile als Person, was ich super geil finde, dass, oder als Unternehmerin, dass das irgendwie so vielleicht schon bald gar nicht mehr so das Ding ist, weißt du?
Ja, also wir haben uns ganz unspektakulär auch kennengelernt und ich wollte immer irgendwie deutschen Wein irgendwie an junge Leute ranbringen. Ich wollte nicht, dass die in den Supermarkt rennen und sich für 1,99 importierte Blöre kaufen, sondern ich wollte, dass die deutschen Wein trinken und die junge Generation, da muss man irgendwie so ein bisschen die Türen öffnen. Dass wir die Türen jetzt so öffnen mit den zwei Jungs, hatte ich auch niemals geplant. Und da ist wirklich eine Freundschaft entstanden und Junko hat dann damals gesagt, sag mal, ich habe hier auch noch einen Freund, total weinbegeistert, Matthias Schweighöfer, vielleicht kennst du den, schon mal gehört, habe ich mich mit Matthias Schweighöfer in Berlin getroffen und dann haben wir darüber gequatscht und das hat halt menschlich einfach komplett gematcht, auch da. Und die Jungs sagen jetzt auch rückblickend, also es ist deshalb drei Freunde, es ist eine Freundschaft entstanden und danach kam erst das Business, mir ging es immer um die Sache. Ich habe nie gesagt, oh Gott, ich kenne die und können wir ein Selfie machen oder was auch immer. Das war mir völlig Bumsfallerer. Ich habe einfach, es ging um Wein. Wie bringt man irgendwie qualitativ guten Wein an junge Leute? Und das, viele wollen immer zehren und immer ziehen bei Leuten im öffentlichen Leben. Man weiß gar nicht, was wollen die eigentlich wirklich? Und ich war immer so die Winzerin aus Eltern City, die eigentlich nur Bock auf Wein hatte. Und ob da jetzt die Oma sitzt oder Joko nebendran, der Rouladen ist, war völlig egal. Das sind ja ganz normale Leute. Und so ist ging es das so. Damals, so ist es. Und so ging das auch damals los. Und deshalb auch, wenn man das jetzt so sagt, ja, natürlich, also als wenn ich dann mit den Jungs unterwegs bin, dann und ich mache dann die Bilder, die werden ja überall angesprochen, da denke ich mir schon, um Gottes Willen, ich wollte nicht tauschen und ist schon krass. Aber wir haben auch da gemerkt, wie gesagt, wir haben 2016 den ersten Jahrgang gestartet, 17, 18, 19. Wir machen jetzt schon ja auch Wein ein paar Jahre und es wird immer mehr. Die Jungs sind immer mehr im Weingut, immer mehr auch on point mit dem Produkt und halten halt nicht nur die Köpfe hin. Und die Türen öffnen sich so weit und die haben eine Wahnsinnsreichweite. Und das ist so schön zu sehen, dass wir sowas einfach zusammen machen. Aus einer Freundschaft, Business entstanden und ja, das war's.
Ich habe mal, um ein bisschen auch das Gespräch hier anzureizen vielleicht, ein paar Kritiken gegoogelt.
So. Schieß los.
Und ich bin auf den Tagesspiegel gestoßen. Und der Tagesspiegel, also ich habe einfach total rudimentär eingegeben, prominente Wein, eigener Wein, Weingut oder so. Ja. Und der Tagesspiegel hat so eine Zusammenfassung über verschiedene Personen des öffentlichen Lebens, die halt irgendwie Wein machen, geschrieben. Ich zitiere, ich muss jetzt auch ablesen. Jungwinzerin Juliane Eller aus Rheinhessen ist mit Moderator Joka Winterscheid und Schauspieler Matthias Schweighöfer befreundet. Man trinkt gerne Wein zusammen. Die Jungs seien extrem fit, in Anführungszeichen, beim Probieren. Zum Helfen in Weinberg reicht ihre Zeit nie, für ein gemeinsames Label aber schon. 2017 drei Freunde Grauburgunder, 9,90 Euro, ohne plakative Frucht, frisch, kein Kitsch. Sagt irgendein Herr Röger in Klammern, weckt die Sehnsucht nach einem Wein für alt gewordene Freunde. Knarzig, kompliziert und fast ungenießbar. Und ich dann denke so, okay, easy für den Mädelsabend, sagt irgendwer anders. Also es sind halt immer nur in Klammern ja, so, ja, ich, ja. Der Tagesspiegel gibt gar keine richtigen Quellen an der Stelle. Spürbare Reife, etwas aufgesetzte Säure, 3 Euro zu teuer. Ja. 2017 drei Freunde Rosé. Na, das ist jetzt eine andere Kritik. Ja, ja. 9,99 Euro. Die Freunde waren schon müde vom Grauburgunder, als der Rosé dran kam. Typisch deutscher Rosé, der des Winzers Sortiment vervollständigen soll, aber wenig Leidenschaft erfährt. Mit Kohlensäure vergeblich aufgepeppt. 5 Euro zu teuer. Könnte mit Eiswürfeln eine angenehme Bowle ergeben. Fand ich am allergeilsten.
Guck mal da, also das ist mal so ausprobieren. Das habe ich noch gar nicht probiert.
Aber alles in Klammern ist so Rehberger, Röger, Amling. Also ich weiß nicht mal, wer diese Menschen sind. Der Tagesspiegel gibt leider da auch nicht so wirklich eine Quellenangabe. Ich denke, dass das irgendwelche Sommeliers sind. Menschen, die denken, sie könnten sich mit Wein auskennen. Keine Ahnung, also ist jetzt in die Tüte gesprochen. Aber es ist so, also da sieht man, glaube ich, ganz schön, dass es vielleicht und also keine Ahnung, ob das jetzt Männer alles sind oder was es ist. Also wie gesagt, es ist ja auch de facto eine männerdominierte Branche. Aber wie dann irgendwie auch so vorurteilsbehaftet, glaube ich, damit umgegangen wird, oder?
Natürlich.
Könnte eine ganz gute Bowle ergeben, Digga. Also ich glaube, sehr, sehr viele Leute, Proof of Concept an der Stelle, kaufen das und denen schmeckt es einfach. Genau. Und ich glaube, man muss jetzt nicht Sommelier sein oder irgendwas mit Wein studiert haben an der Stelle, um irgendwie zu sagen,
das schmeckt. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Also erstmal grundsätzlich bin ich da so tiefenentspannt, weil die Geschmäcker sind unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es nicht. Um Gottes Willen, wir sind hier nicht Everybody's Darling und es muss nicht jedem schmecken. Also das, wenn du das denken würdest, dann bist du falsch in dem Job. Also das ist schon mal so grundsätzlich.
Wie bei allem.
Genau, aber genau, es gibt immer diese Stimmen. Aber natürlich gab es immer die Kritiken. Ja, junges Mädel, der hat sich die zwei geangelt. Das ist nur eine Eintagsfliege. Und die halten nur ihre Köpfe hin. Und das, da kommen, reicht für eine Bowle und so. Und ja, das gibt's und das ist auch so und trotzdem sitzen Joko, Matthias und ich am Ende des Tages so entspannt auf unserer Couch, weil wir einfach ein Herzensprodukt. Wir haben am Anfang an gesagt, wenn wir es nicht verkaufen, dann trinken wir es halt selbst.
Das okay, perfekt.
Es ist ohne Mist. Das muss nicht jedem schmecken und es war auch nie darauf ausgelegt, dass das, wir haben eine eigene Firma, dass das so wächst, sondern wir wollten einfach, uns schmeckt's, wir haben das zu dritt gemacht, uns bereitet es Spaß, unseren Freunden und Familien bereitet es Spaß, wir bringen das mit. Ich muss mal fragen, wer letztens wieder eine Bowle gemacht hat. Also das war eigentlich so die Intention. Und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir das nicht verkaufen sollten, wie gesagt, haben wir es selbst, trinken selbst, haben unsere Freude und die Welt ist in Ordnung. Fertig. Aber dass da natürlich immer geredet wird, das ist ja ganz klar.
Ja, das war auch klar. Also mir war ehrlich gesagt, ich dachte so blind gegoogelt, wenn ich jetzt von vornherein irgendwie eine Einschätzung abgeben müsste, dann ist es auf jeden Fall, dann wird es wahrscheinlich zerrissen. Einfach aus der Tatsache heraus, dass die halt eingesessenen Weinkenner an der Stelle wahrscheinlich nicht über ihren Schatten springen können und
für
sagen.
Die ist es ja nicht mal gemacht. Und das ist das Witzige, ja, wo wir wirklich innerlich da sitzen und ja, sagen, wir, der Wein kostet unter, der kostet 8,90 Euro bei uns im Weingut. Im Handel kostet er unter 10 Euro. Das ist qualitativ extrem gut für den Preis. Wir wollen kein High-End machen. Wir wollen kein High-End-Nischenprodukt. Wir wollten einfach was Solides, wo man die Türen zu jedermann öffnen kann und was einfach die Region Rheinhessen, mein Anbaugebiet oder allgemein deutschen Wein irgendwie Aufmerksamkeit bringt. Und es läuft jetzt schon so viele Jahre und wir wachsen und wachsen von Jahr zu Jahr. Mehr muss ich gar nicht sagen. Das nee. Also wir sind so tiefenentspannt.
Ich glaube, man muss an der Stelle, oder mir persönlich ist es an der Stelle wichtig, weil, okay, jetzt kommt eine Geschichte. Also, ich trinke gerne Wein, so. Weiß gefühlt jeder. Ups, jetzt ist es raus. Nein, weiß gefühlt jeder. Und ich habe da auch irgendwie nie einen Hehl draus gemacht, weil es irgendwie, ja, also ich tue es halt einfach. Ne? Ich setze mich jetzt nicht für Instagram vor die Kamera und trinke ein Glas Wein.
Ja.
Ihr seht wahrscheinlich, also ihr seht ein Glas und es sind so oftmals auch 3 bis 4. Ich trinke auch alleine Wein. Okay, jetzt ist es auch raus. Voll viele sagen so, ja, aber ich trinke doch, also du trinkst alleine ein Glas Wein abends.
Ja, dann
und ich
setze
so,
dich abends schön
auch
raus.
Mal zwei.
Ja, und so trinkst und wenn es nicht schmeckt, ist doch wunderbar. Lässt deinen Abend ausklingen, hast einen anstrengenden Arbeitstag.
Ja, aber gesellschaftliche Normen und Konventionen haben mir beigebracht, dass es vielleicht nicht angemessen ist immer so und es vielleicht auch manchmal zu viel war auf Social Media. Deswegen, ich mache das nur noch sehr dosiert. Viele finden es natürlich jetzt irgendwie angemessen, viele finden es irgendwie schade. Aber okay, so war meine Weinkarriere in sozialen Netzwerken.
Ja.
Und das mache ich echt schon seit es Snapchat gibt. Also wirklich so seit 2016 auch. Ne? Also nie irgendwie, ich trinke da seitdem auch sehr gerne Wein und das irgendwie auch gerne in Gesellschaft und verrückt und ja, ich will jetzt nicht sagen, ich vergesse mich dabei oder ne, aber das waren halt andere Social Media Zeiten auch damals. Und das ist mir aber so ein bisschen, das habe ich mir bewahrt, irgendwie aus, ja, wenn man es jetzt auf schlau sagen will, wieder so als Self-Branding Asset oder als irgendwie Thema, was mich als Person umgibt. Und deswegen spreche ich auch ab und an mal eine Empfehlung aus, sagen wir mal so. Und die ist nie in irgendeiner Form eingekauft, weil ich trinke ja eh nur Freischnauze, was mir schmeckt und was ich für mich persönlich herausgefunden habe, was irgendwie funktioniert für meinen Geschmack. Ich glaube, ich habe aber einen sehr allgemein gefassten Geschmack. So, ich bin so ein Basic Bitch Weingirl und trinke halt irgendwie gerne das, was halt vielen anderen schmeckt. Ja, blöd gesagt, aber die Annahme kommt auch nur daher, weil ich mal einen Rotwein empfohlen habe auf Instagram. Und ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen. Doch, ich muss es eigentlich sagen.
Doch,
es ist der Doppio Passo. Verdammte noch. Oh Gott, ich muss mich zügeln. Verdammt nochmal. Und habe halt irgendwie so gar nicht drüber nachgedacht, habe eine Lasagne gekocht und habe dann irgendwie gesagt so, ja, keine Ahnung, und falls ihr auch gerne Rotwein trinkt, was ja auch nicht so salonfähig ist. Also wenn man jetzt irgendwie an das coole, emanzipierte Weinbusiness denkt, dann auch auf dich guckt, dann ist es meistens ein Weißwein oder ein Rosé und oft ein Grauburgunder oder so ein Cuvée oder so. Und ich habe dann irgendwie eine Empfehlung für Rotwein ausgesprochen und ich hatte den im Rewe gekauft, wie jeder normale Mensch im Supermarkt und stand vor dem Weinregal und habe mit meiner Vivino-App so ein bisschen geguckt und aber auch so ein bisschen nach Etikett entschieden oder wusste halt so, oh, Primitivo, das ist so, das geht immer.
Das,
ne?
ist
es solide, das ist süffig, das ist auch als Rotwein kompatibel, auch wenn du in der Runde sowas servierst, wenn du sowas verschenkst.
Genau.
Und habe dann gesagt, hey, habe so eine random Instagram-Story gemacht und gesagt, Leute, den habe ich übrigens im Rewe gekauft, den gibt es auch im Edeka, den gibt es überall. Das ist ein Rotwein, der schmeckt jedem. Und probiert's mal aus. Der ist mittelpreisig, der kostet so 7-8 Euro in der Regel. Thank me later. So, und auf einmal hat das so einen viralen Charakter bekommen. Und Leute schicken mir bis heute, wenn sie Doppio Passo trinken, schicken sie mir ein Foto, schicken sie mir eine Story. Ich lieb's, Ich reposte das ganz oft, weil ich finde es total nice. Ich finde es auch super witzig, dass das irgendwie durch eine einzige Instagram-Story so ein Thema geworden ist. Mittlerweile ist eine Community entstanden, die mir das schickt, wenn es bei Kaufland, Rewe etc. im Angebot ist und der nur 4,99 € oder 3,99 € kostet. Ich reposte es auch gerne, weil ich mir denke, hoch, die Dopio-Fans werden sich freuen, wenn sie jetzt ein Schnäppchen machen können. Aber das ist so ein bisschen, für mich war das verrückt, weil du über ein digitales Medium eigentlich ja gar nicht Geschmack und Geruch transportieren kannst. Und deswegen finde ich das, was du machst, auch so interessant, weil das funktioniert ja auch sehr viel oder sehr viel dreht sich über irgendwie so ein bisschen ja, den ganzen weit gefassten Marketingbereich, aber eben auch viel Sozialmedien, so wahrscheinlich, also weiß ich ja nicht. Ne?
Doch, und
keine Ahnung, habt ihr einen Insta-Shop?
Einschieben. Mein Papa hat damals, als ich angefangen habe, gesagt, die Leute können keinen Wein über irgendwie Online-Shop kaufen. Die müssen das probieren, weil die können das nicht schmecken. Da kauft doch keiner irgendwie die Katze im Sack. Das funktioniert nicht.
Doch, ja, also genau. Ich glaube,
hat er damals
diese
gesagt, und jetzt siehst du.
Ja. Ich mache das auch nicht häufig, also ich spreche auch nicht häufig da eine Empfehlung aus, aber da dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, der muss mit jedem schmecken. Ja. Der schmeckt mir so gut, der geht immer. Den kann ich theoretisch, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, aber jeden Tag trinken. Also es ist so, der geht wirklich immer.
Nein, aber das ist genau, das ist unkomplizierte und es muss nicht immer high-end sein. Und du siehst doch genau, was du mit deinem Geschmack irgendwie erreicht hast. Du hast ganz viele Leute erreicht und die sagen, Mensch, geil, das schmeckt mir.
Die feiern es.
Voll.
Also ich feiere es mit denen und zusammen sind wir eine Wein... Feierparade, so blöd gesagt. Aber ich finde das richtig, richtig toll. Und vor allem finde ich es toll, dass Leute mir da so vertrauen. Und ich missbrauche das Vertrauen auch nicht. Ne? Also ich empfehle nur, wenn das geschmeckt hat.
Und wenn da aber auch einer dabei war und sagt, du, Anni, dein Geschmack sagt mir jetzt nicht zu. Ich habe einfach einen anderen Geschmack. Da kommen wir wieder zurück auf den Punkt, den wir eben hatten. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Das ist auch gut so und es muss auch so sein. Dann ist doch auch gut. Dann kauft man es halt nicht mehr. Fertig. Und alle anderen, die dir glücklich gemacht hast, die sind immer noch happy und die Welt ist in Ordnung.
Nee. Fertig. Also mir macht das extrem viel Spaß. Das nur so als, warum ich überhaupt hier sitze und einen Podcast über Wein mache. Nee, aber das war so ein, ich hoffe, dass irgendwann dieses Weingut, ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt. Also es wird wahrscheinlich italienischer Herkunft sein.
Ich habe ihn noch nicht probiert. Keine Ahnung,
was Nein.
Ist. Ich renne jetzt sofort gleich, wenn wir hier durch
sind. Der Rosé ist nicht geil. Ich fand auch den Weißwein nicht geil. Also sie machen auch eine komplette Range.
Okay.
Gute ist der wirklich trockene Rotwein. Persönlich für mich. Ja, es gibt auch einen süffigeren dazwischen.
Ja.
Macht ihr Rotweine? Nee. Ja,
doch.
Echt?
Einen Spätburgunder haben wir. Also einen einzigen Rotwein.
Aber es ist jetzt nicht Kernprodukt, ne?
Nee, genau. Aber also trotzdem Spätburgunder, auch im hochpreisigeren Segment. Und in Holzfässern ausgebaut und probier mal. Jetzt kommst du
Wenn ich nach Elton City komme, werde ich mir auf jeden Fall auch mal den Rotwein zu Gemüte
ist halt
führen
nicht so
und
ehrlich Schweres, was man so mag, sondern auch eher so ein bisschen was Elegantes, Filigranes.
Nicht
halt,
schwer?
Nee.
Ah, das finde ich ja einmal ganz gut eigentlich.
Also jetzt nichts mit 14 Volt, was du schneiden kannst, sondern eher so ein bisschen was.
Ist das so ein Fachjargon?
Was?
14 Volt, was du schneiden kannst.
Also, nee, das sag ich so. Also so 14 Volumenprozent, sehr schwer. Und du hast da so richtig mundvoll Wein.
Wie viel hat denn deiner eigentlich? Also wir haben, glaube ich, noch viel zu wenig über deinen eigenen. Also das ist wirklich Juwel, Weine ist Juliane, Wein, Ella. Richtig?
Ja,
Juliane, so kommt Ella, das Weine. Zusammen.
Ja, genau.
Daher und der hat ja elegante, um dein Wortlaut mal aufzufassen, 13%.
Genau. Also die Gutsweine wollen wir immer 12,5 bis 13 Volumenprozent, weil wir brauchen Alkohol nicht als Geschmacksträger, sondern wir schrauben die Erträge im Weinberg so runter, dass wenn du schon alleine Traube irgendwie vor der Ernte probierst, die ist so konzentriert, da holst du dir den Geschmack und nicht jetzt unbedingt über den Alkohol. Deshalb wollen wir im Alkohol immer weiter runter.
Genau. Ja, also was lernen wir aus der Geschichte? Man kann auch über Instagram einen Wein empfehlen und es kann viral gehen am Ende. Und wenn man halt sich selber auch irgendwie authentisch ist, dann ja, also da kann man uns, glaube ich, auch vertrauen. Und ich klopfe mir jetzt mal so auf die Brust mit der Faust.
Ich
klopfe
mir auch mit dazu.
Ja. Hast du mal irgendwann was total Verrücktes erlebt? So, was war so dein verrücktestes Erlebnis im Winzer-Business? Kannst du irgendwie, weiß ich nicht. Also super spontan jetzt.
Ja, ja, voll. Aber also, was meinst du jetzt so?
Ja, ist mal irgendwas so total crazy-mäßiges passiert? Oder vielleicht auch mal was Schlimmes, wo du sagst so, keine Ahnung, ich war zum Beispiel mal auf dem Weingut in Mallorca. Da gibt es nicht mehr so viele, weil die Insel war mal befallen von so einem Schädling, der sehr, 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 sehr viele Weinanbaugebiete so zerstört hat.
Mhm.
Und deswegen, das trägt denen jetzt noch super lange nach. Und die kriegen das irgendwie auch nicht so richtig auf die Reihe. Und das ist eine andere Geschichte, weil wir diese Weingutsnummer, wo man hingehen sollte und wo irgendwie es geil ist, das machen wir nochmal separat. Aber das war nicht so mega geil, muss ich sagen. Der Wein hat mir nicht so gut geschmeckt. Und man hat das halt irgendwie gemerkt, dass sie so am Struggeln sind. Aber also gibt es irgendwie so eine... Wir haben jetzt sehr viel über Erfolg und weiter nach vorne und geil gesprochen. So gibt es halt irgendwas, wo du sagst, so, da habe ich auch mal einen Dämpfer bekommen oder das war irgendwie verrückt oder doof oder kacke. Oder.
Also bis jetzt habe ich noch keinen Dämpfer bekommen, aber wir müssen uns definitiv, also wo ich auch so ein bisschen sehr viel Gedankengut jetzt dran verschwende, ist echt so das Thema Klimawandel. Mhm. Also die Ernte wird immer früher, wir müssen anfangen zu bewässern. Stelle ich mir die Grundsatzfrage, will ich hier also Wasser, das gut verwenden, um Wein zu produzieren zu können. Also das ist noch Jahre voraus, aber ich denke irgendwie an mich, auch an die Generation weiter. Weinanbau, wo führt das hin? Ich habe es ja nicht in der Hand, ich kann es nicht ändern. Und das ist schon so, das ist echt so das Einzige, wo ich mir echt denke, gucken wir mal.
Kannst du das in 10 Jahren noch machen, so, ne?
Genau.
Vielleicht also, auch.
Ich hoffe schon, aber man muss sich einfach eine Grundsatzfrage stellen. Will ich diese Ressourcen für ein Kulturgut, ein Genussprodukt irgendwie aufwenden oder? Also da könnten wir jetzt einen riesen, aber du weißt, was ich da sagen will.
Ja.
Genau. Also das sind schon so Sachen, wo ich mir mehr Gedanken mache. Aber ja. Ja.
Naja. Also ich glaube, ihr habt einen ganz guten Eindruck von Juliane bekommen und ihrer Expertise. Und von meiner nicht vorhandenen Expertise im Zweifel. Nee, ich muss das immer wieder betonen, weil Leute denken immer, ich kenne mich so gut aus.
Aber du kennst dich auch aus. Jetzt mach dich nicht alleine. Also wirklich. Also man muss auch nochmal ganz festhalten. So viele können gar nichts. Also du schenkst ein Glas Wein ein und man kann nicht mal sagen, oh ja, das schmeckt mir jetzt gut daran oder das schmeckt mir jetzt weniger gut daran. Und du hast einen Top. Basis Weingrundwissen. Du weißt ja auch, was wir vorhin mit Cuvée gesagt haben und hier und da.
Da habe ich mal noch rausgehauen, Leute. Du kennst dich voll aus. Nein.
Und du bist auf einer Ebene vom gewissen Geschmack, wo es richtig Bock macht. Also jetzt, also ich bitte dich.
Ja, ich muss noch eine Geschichte.
Warte mal ab, wenn wir mit unserem Podcast hier fertig sind mit der gesamten Range.
Ich habe das alles irgendwie cooler wollte das alles irgendwie cooler in den Gesprächsfluss einfließen lassen, aber jetzt habt ihr uns auch erwischt nach 3 Flaschen Wein.
Ja, mittlerweile noch ein paar Folgen, 3 Flaschen Vino, läuft.
Wird auch langsam anstrengend, sich zu konzentrieren und den Faden zu behalten, Freunde. Aber ich wollte noch eine Geschichte.
Das ist unsere erste Folge.
Ja, so ist es. Authentizität. Voll, genau. So.
Siehste.
Ja, wir trinken auch beim Aufnehmen. Es muss ja, sonst wird es ja auch nicht.
Voll. Und das ist nicht,
alles keinen Sinn.
Wir genießen einfach. Wir haben einfach zusammen eine gute Zeit.
Ja, und ich hatte halt auch nach meinem Business-Podcast ein bisschen Bock auf sowas. Also, ich spreche gerne, glaube ich, mit Leuten und ich hole gerne Geschichten raus. Und ich dachte, ja, so ein Laber-Podcast muss jetzt auch mal sein.
Voll.
So auf unnötig.
Und ich sagte, wir klappen gleich den Laptop zu und wir schwingen und fliegen hier raus und haben einen super Abend.
Haben wir, ich muss noch eine Geschichte zum Abschluss sagen, denn es ging ja so ein bisschen, ich wollte ja ursprünglich mal den Bogen spannen zu, hey, berühmte Persönlichkeiten machen ihren Wein und dann sind wir vom Thema abgekommen. Aber es gibt bei meinem Research, und es ist ja auch eine Folge irgendwie, die übrigens genial geworden ist mit 2 Models, die echt gut aussahen.
Hallo.
Ja. Die hier auch anwesend waren im Studio, mit denen wir einen Podcast aufgenommen haben. Das kommt aber wahrscheinlich irgendwann später. Das ist jetzt ein harter Teaser an der Stelle.
Oh,
aber es gibt ja irgendwie super viele Prominente, die irgendwie ihren Wein machen. Ne? Also wir haben ja jetzt gehört, du machst es irgendwie auch mit 2 sehr bekannten Persönlichkeiten. Alles ganz down to earth. Es gibt aber auch irgendwie Miraval von dem Jolie Pitt Weingut, den ich persönlich auch sehr krass feiere, muss ich an der Stelle sagen. Also es ist einer meiner Lieblingsrosés. Der ist auch ganz, ganz hell und ganz, ganz lecker. Aber auch sehr teuer, verhältnismäßig. Das muss man sich gönnen. Also das ist auch so ein Wein, den trinke ich nicht einfach so, sondern das plane ich schon. Ja. Gerne auch mit Freunden.
Das ist auch voll schön, dass du einfach mit so einem Produkt sagst, das ist mir so viel wert, das mache ich einfach so auf.
Ja, pass auf, aber ich habe so ein bisschen recherchiert. Wer macht denn sonst so Weine in Deutschland an A bis Z Prominenz? Und von, keine Ahnung, also von eurer Geschichte bis über Franz Beckenbauer, über Günther Jauch und so weiter und so fort. ARD, öffentlich-rechtliches Prominenz, bin ich auf einen Kandidaten gestoßen, der mich komplett abgeholt hat. seiner Geschichte. Und dies kommt jetzt zum Abschluss so ein bisschen als Pointe. Du wirst nicht drauf kommen, wer auch Wein macht. Nein, weil es ist Günther Klum, der Vater von Heidi Klum, seines Zeichen jetzt 68 Jahre alt, hat sich an der Mosel einen Weinberg gekauft, weil er kann es ja, also er kommt aus Bergisch Gladbach, Leute, ich komme auch aus Bergisch Gladbach, man hat eine Geschichte, die erzähle ich euch wann anders, an der Tankstelle und so, es war echt nicht, also es war random, auf jeden Fall, aber ich zitiere an der Stelle wieder mal, nee, es ist gar nicht der Tagesspiegel. Oh, Schande über mein Haupt. Die Quelle recherchiere ich nochmal. Ich habe einen Screenshot hier. Der Weinberg heißt Günther Slay. Da habe ich gedacht, why not? Und zugeschlagen. Seit gut einem Jahr ist die knapp 1 Hektar große Rebfläche bei Peaceport.
Peaceport an der Mosel.
Ja, 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 okay, krass, man kennt's. Ja. Ich nicht. Kreis Bernkastel-Wittlich in Klums Besitz. Sein erster Wein aus Rieslingtrauben soll in den nächsten Wochen abgefüllt werden. Okay, der Artikel ist aber auch schon 2 Jahre alt. 1000 Liter in 2000 Flaschen. Ich will den Wein vor allem verschenken, sagt Klum, der schon mehrfach einen Weinberg besucht hat. Okay, wow, jetzt muss ich kurz selber drüber stolpern. Von da hat man eine tolle Aussicht.
Ja, also die Mosel, muss ich kurz einhaken, ist wirklich die Aussicht grandios. Also herrlich, aber das
never been there. Aber so, das war gefühlt der randomste Prominente, den ich finden konnte, der ein Weingut besitzt. Und damit sind wir raus, Juliane. Bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus an Günther Klum.
An Günther. Peaceport ist ganz, ganz toll landschaftlich.
Warte mal.
Ich würde sagen,
jetzt, genau. Und jetzt ist auch Feierabend, oder?
Feierabend.
Feierabend.
Auf uns.
Ja. Wie heißt der Podcast?
You never drink alone. Und was?
Wo Freunde zu Bekannten werden? Nein.
Okay. Bekannte zu Freunden werden.
Wo Zuhörer vom Podcast zu Freunden werden, die gerne trinken? Nein.
Das können wir auch machen.
Wo, sag es, Juliane. Du musst jetzt Podcast. Kommen.
Wo Freunde, nee, wo Bekannte hoffentlich zu Freunden werden.
Also. Wir üben das nochmal. Cheers.
Prost. Kaum zu glauben, aber das war tatsächlich die erste Folge You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte später zu Freunden werden. Der Knaller, ich raste aus. Wenn ihr wissen wollt, warum zwei unfassbar sympathische und dazu noch sehr gut aussehende junge Boys aus Hamburg ihren eigenen Wein machen, woher der kommt und wieso der ein oder die andere sie schon kennen und beide nichts mehr davon wussten, das erfahrt ihr in der zweiten Folge von You Never Drink Alone. Der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte später zu Freunden werden. Und ich freue mich jetzt schon mega auf die zweite Folge.